Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
So, und unseren nächsten Gast auf dem blauen Sofa, den kennen Sie als Moderator, den kennen Sie als Journalisten und den kennen Sie auch als Sachbuchautor. Sie kennen ihn aber noch nicht als Romanautor. Damit ist er heute aber zu Gast. Er hat einen Roman geschrieben, seinen ersten Roman, der im Mai im Ullstein Verlag veröffentlicht wird. Wir reden also hier über etwas, was noch keiner kennt. Sie können also quasi bei einer kleinen Premiere dabei sein. Herzlich willkommen, Friedemann Karik.
Herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Friedemann, du bist Journalist, du bist Moderator, du hast ein Sachbuch geschrieben, jetzt ein Roman. Musste das sein?
Ja, tatsächlich war alles andere sowas wie ein Umweg. Also ich will das gar nicht kleinreden, aber ich wollte eigentlich
schon... Wie so ein Umweg?
Naja, weil ich schon seit 15 Jahren eigentlich einen Roman schreiben wollte. Nicht unbedingt diesen, aber das war schon eigentlich immer das Ziel. Und ich habe mich da so Schritt für Schritt hingearbeitet. Das Sachbuch war toll vor 2 Jahren. Es ist mir aber so ein bisschen in den Schoß gefallen. Also es wurde mir sozusagen angetragen, es zu schreiben. Und der Roman ist jetzt wirklich... wie man so schon sagt, ein Herzensprojekt, also wo ich lange, lange, lange drüber nachgedacht habe, wie ich das machen möchte, warum, was das mit mir macht, was ich da zu erzählen habe. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast es ja schon angedeutet, das Buch kommt am 2. Mai raus. Das ist jetzt hier auch für mich sozusagen eine Premiere, drüber zu sprechen. Und sehr, sehr gespannt, was dann damit passiert.
Also waren das vorher alles nur Fingerübungen, um eigentlich das Fernziel Romancier zu erreichen?
Ja, natürlich. Also ich glaube, man schreibt kein Buch, ohne was von etwas von sich hineinzugeben. Und auch der Journalismus hat mir Spaß gemacht und hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Und ich glaube, wenn man älter wird, das ist immer so, man liest immer diese Kalendersprüche von verdienten Autoren. Und zum Beispiel einer geht immer, du musst deine innere Stimme finden. Und solange du die noch nicht hast und die dann aufs Papier bringst, brauchst du auch noch keinen Roman zu schreiben. Und wenn man jung ist, denkt man immer, das ist alles völliger Quatsch. Wenn man dann ein bisschen älter wird, dann merkt man, da steckt schon eine Wahrheit drin. Und auch für mich war es so, ich habe lange gebraucht, sehr, sehr viele Versuche. Ich habe wahnsinnig viel Schrott auch geschrieben in den letzten Jahren, um zu kapieren, was meine Stimme ist. Mhm. Und wenn das dann einmal passiert, dann versteht man auch, warum es vielleicht ein bisschen gedauert hat. Und dann ist man auch nicht mehr beleidigt, dass in den letzten 15 Jahren der ganz große Ruhm und der Roman noch nicht gekommen ist, sondern weiß dann, er kommt genau zur richtigen Zeit.
Meine These wäre, dass das Journalistische und das Sachbuchschreiben sehr viel Gemeinsamkeiten hat, während das literarische Schreiben ja eben in der Tat was ganz anderes ist. Deswegen war ich sehr gespannt, also deinen Sound zu hören, den du da hast. Und das ist in der Tat ein anderer, als ich den vorher kannte von dir. Wie findet man diesen Sound? War der da? Hast du dir den während dem Romanschreiben erarbeiten müssen? Hast du den Punkt gehabt, ich weiß jetzt, wie das geht, und dann hast du begonnen, ihn zu schreiben? Wie war das?
Ja, tatsächlich ist die so simple wie niederschmetternde, wie auch hoffnungsvolle Antwort durch Schreiben. Es gibt keinen anderen Weg, zu irgendetwas Substanziellem zu kommen, als durch Schreiben. Vielleicht noch ein bisschen lesen, Sachen lesen, sich überlegen, was daran gut ist, was daran schlecht ist, was man davon klauen oder eben nicht klauen möchte. Aber es hilft nichts. Man muss immer wieder sich die Finger blutig schreiben und irgendwann passiert es dann auch. Und zu dem Vergleich zum Journalismus oder zum Sachbuch, das wird mir manchmal so ein bisschen gering geschätzt. Es ist schon auch schwer, guten Journalismus zu machen und da eine gute Schreibe zu entwickeln. Der Roman gilt dann immer so als Königsdisziplin. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass man bei journalistischen oder bei Sachbuchtexten eigentlich ein genaues, ein spitzes Thema hat und versucht, das so groß zu machen und so interessant zu machen und so toll zu schreiben, dass es alle interessiert, auch die das Thema nicht interessiert. Und beim Roman ist es genau andersrum. Man hat die ganze Welt, man ist Gott, man hat die totale Allmacht und man muss versuchen, daraus dann wieder den Fokus zu finden, dass es irgendjemand interessiert, weil die Allmacht interessiert niemand. Es ist also sehr verwandt und doch total gegensätzlich, und den Roman zu machen, ist definitiv brutaler.
Jetzt wissen Sie ja alle gar nicht, worüber wir hier sprechen. Deswegen würde ich dich bitten, mach mal einen kurzen Pitch. Um was geht's in dem Roman?
Ja, meine Damen und Herren, Sie können ab 2. Mai diesen wundervollen Roman erwerben. Er heißt Dschungel. Deswegen steht hier auch vorne auch groß Dschungel drauf. Tatsächlich ist es das erste Buch, also der erste Roman auf Deutsch, der wirklich Dschungel heißt. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen, weil man sitzt dann so nachts da, hat wieder was geschrieben und denkt, wie nenne ich denn das Buch? Und dann hatte ich so die Idee Dschungel, dann dachte ich gleichzeitig, na, es gibt bestimmt schon 20 Romane, die Dschungel heißen. Hab's dann gegoogelt und fand
halt ein Dschungelbuch, ne?
Ja, es gibt das Dschungelbuch, genau, es gibt einen Roman, The Jungle, aber von 1910 in New York. Also es ist ein großer Glück, dass dieser Titel noch frei war, und der Verlag hat ein wahnsinnig schönes Cover mit dem Chamäleon gemacht, und es deutet schon darauf hin, worum es in dem Buch geht. Nämlich ein junger Mann verschwindet auf einer Reise in Kambodscha, spurlos, und sein bester Freund fliegt hinterher, um ihn zu suchen. Und erinnert sich in Rückblenden an die gemeinsame Kindheit, an das Aufwachsen und sucht sozusagen in der Erinnerung nach dem Schlüssel oder nach dem Geheimnis, warum sein bester Freund seit Kindestagen an verschwindet irgendwo in der Exotik und nicht Bescheid sagt und sich in keinster Weise meldet und erinnert sich auch an keinen Hilferuf. Also da muss irgendwas passiert sein. Und sozusagen, deswegen hat das Buch eine Doppelstruktur. Es ist immer ein Kapitel in der Gegenwart, in dieser Suche, was fast schon eine Krimi-Mechanik hat, weil er eben seinen Freund sucht und die Spur aufnimmt und Hinweise findet und ihm näher kommt und ihn sozusagen verfolgt. Und auf der anderen Seite ist es eben die Vergangenheit, wo er vom Alter von 7 Jahren an so die gemeinsame Zeit reflektiert und man als Leser relativ schnell merkt, der Erzähler erzählt mir vielleicht auch nicht alles, weil er sich eben an das erinnert, was er möchte. Und das sind die Themen dieses Romans.
Es ist vor allen Dingen ein Buch über Freundschaft.
Genau, es geht darum, was ich bereit bin, für einen Freund zu tun. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viele sehr, sehr gute Freunde du hast. Ich glaube, man hat im Leben nur eine Handvoll dieser Freunde, für die man sofort nach Kambodscha fahren würde und da alles stehen und liegen lassen würde, so wie es der Erzähler auch macht und das eigene Leben sozusagen riskieren würde. Und ich glaube, das kann man nur über sehr, sehr wenige Menschen sagen.
Was bist du für ein Freundschaftstyp? Bist du einer, der eben viele hat und für die auch wirklich dann alles tut?
Ja, diese Frage habe ich befürchtet, aber sie muss
sie liegt auf der Hand.
Sie liegt auf der Hand. Also ich habe tatsächlich nicht wie die zwei jungen Männer im Buch diese große Freundschaftsliebe. Ja, also dieses Ultimative. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich mich immer danach gesehnt habe. Ich habe mich immer danach gesehnt, diesen einen Kindheitsfreund zu haben, mit dem man so durch die Adoleszenz geht, zum Mann wird und scheitert und gewinnt und man teilt wirklich alles. Also diese eine Nummer im Handy, die man immer anrufen würde. Das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe sozusagen die Last auf mehrere Schultern verteilt. Ich habe mehrere sehr, sehr gute Freunde, habe den Luxus sozusagen auszuwählen. Aber das ist schon auch ein Thema für mich, wie sich Freundschaften dann entwickeln, wenn dann eben eine ernsthafte Partnerschaft dazu kommt, wenn Kinder dazu kommen, wenn der eine Kinder hat, der andere nicht und so weiter und so fort, wie auch die Freundschaft zu Frauen ist, wie die platonische Freundschaft aussieht. Ich finde, das ist schon sehr, sehr spannend und wird immer spannender, weil wir heute uns sehr stark darüber definieren, glaube ich, mit welchen Menschen wir zu tun haben und wer uns schätzt. Und das ist ein großer Teil unserer Identitätskonstruktion, sind unsere Freunde.
Hast du schon halb beantwortet, aber ich würde gerne noch ein bisschen drauf rumreiten. Diese Freundschaft dort in dem Buch ist ja eben eine, die sozusagen von Kindesbeinen an ist und sozusagen ein bisschen die sind um die 30, Mitte 30, die beiden.
Mitte 20, würde ich sagen.
Mitte 20 erst, okay, ja. Ich habe sie ein bisschen älter gesehen. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr lange befreundet und Großteil ihres Lebens kennen sie sich voneinander. Jetzt ist es ja, zumindest ich kenne das aus meinen Freundschaften verändern sich auch insoweit, dass Menschen plötzlich gar keine Rolle mehr spielen, weil irgendetwas passiert, weil man sich selber verändert, weil Dinge, andere Dinge im Leben wichtiger werden, sodass Menschen, die plötzlich ganz, ganz wichtig waren, plötzlich gar nicht mehr wichtig sind oder nur noch am Rande wichtig sind. Das gibt es ja. Kennst du das auch?
Ja, durchaus. Also man kann ja auch mit einem Freund oder Freundin dann Schluss machen oder ja. Es kann mit einem ja auch Schluss gemacht werden oder man lebt sich auseinander. Daran sieht man, glaube ich, schon, dass Freundschaften im Vergleich zur Liebe, was ich immer ganz interessant finde, wenn man die Folie der Liebesbeziehung davor hält, sind Freundschaften auf eine Art fragiler und kleinteiliger und auch fluider. Ich muss eigentlich jeden Tag aufs Neue wieder aushandeln, in welcher Beziehung wir stehen, außer eben diesen ganz, ganz tiefen, ganz langen Freundschaften, die sich vielleicht nicht so stark verändern. Und das macht es auch interessant, weil ich muss mich immer wieder für den Freund oder die Freundin entscheiden und der oder diejenige sich auch für mich in einer Partnerschaft, glaube ich, stellt man das Ganze auf langfristigere Bahnen und fährt dann wie auf Schienen und die Freundschaft ist dann vielleicht der kleinteiligere Verkehr, wo natürlich auch dann viel schief gehen kann und wie du sagst, verschwinden die Leute dann aus ihrem Leben. Bei den zwei Protagonisten im Buch ist es eben so, dass sie durch diese gemeinsame Vergangenheit und auch durch ein, da verrate ich glaube ich nicht zu viel, durch ein geteiltes Trauma so eng miteinander sind, wie es zwei Menschen nur sein können. Und es ist für den Erzähler, der eben seinen Freund suchen geht, in keiner Sekunde eine Option zu sagen, naja, wenn er verschwindet, das ist sein Problem. Ich habe damit nichts zu tun, ich habe mein Leben hier und hätte er halt Bescheid gesagt. Sondern man merkt schon, dass da ein starker Sog ist und dass ihm diese Entscheidung eben nicht gegeben ist für oder gegen den Freund. Und da spielt dann auch eine Rolle die Schuld, die man gegeneinander empfindet. Weil man doch, glaube ich, in vielen Freundschaften das Gefühl hat, man wird dem Gegenüber nicht gerecht oder das Gegenüber wird mir nicht gerecht. Das ist nie genau bei 50-50%, was der eine gibt und der andere nimmt.
Das ist ja auch so, habe ich das zumindest empfunden bei der Lektüre. Also sozusagen das Momentum, was einem an dem Roman hält. Weil man sich immer die Frage stellt, was verbindet die beiden denn in Wirklichkeit? Weil warum nimmt er diese Reise auf sich?
Ja, man kann dazu sagen, das sind sehr unterschiedliche Charaktere. Der eine ist mehr der Showman, das ist der Extrovertierte, das ist jemand, der eben auf die Reise geht, der in dieser Hostel, in dieser Backpacker-Szene prosperiert, der da Freunde findet. Der andere, der hinterherfährt, hat überhaupt gar keine Lust darauf, weil er immer der Introvertierte war und weil er nicht schon wieder dem Freund hinterherlaufen möchte. Er lässt sich damit schon wieder manipulieren auf eine Art. Genau, und so gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Typen in jeder Freundschaft.
Jetzt ist Friedemann Karik nicht nur ein Experte in Freundschaftsfragen, er ist auch ein Experte in Liebesfragen. Denn das Sachbuch, was er geschrieben hat, beschäftigt sich genau mit dem Zustand der Liebe. Vom Ende der Monogamie ist der schöne Untertitel dieses Buches, wie wir lieben. Friedemann, Liebe, Freundschaft, was ist da der große Unterschied?
Ich habe es ja eben schon kurz angerissen. Sagen wir mal so, als vor 2 Jahren das Buch rauskam, Wie wir lieben, heißt es, da wurde ich eben auch sehr viel dazu befragt, wie wichtig eine romantische Liebe heute für uns ist. Man meint ja immer in Zeiten von Tinder und Internet und so weiter, ist alles nicht mehr so wichtig. Ich glaube, ganz im Gegenteil, je weniger wir unsere Identität konstruieren können über feste Codes, über Stände, über Verhältnisse, in die wir hineingeboren werden, über Religion und so weiter und so fort, Milieus, desto wichtiger werden die sozialen Bande. Es gibt eine ganz interessante psychologische Identitätstheorie von Wolfgang Prinz, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Selbst im Spiegel. Und er entwirft darin eben die Vorstellung, dass wir eigentlich erst wir werden. Ich werde erst ich in dem Moment, wo ich mich, wie er so schön sagt, auf der Bühne eines anderen Bewusstseins sehe. Also in diesem Moment überlege ich, was könnte Daniel Fiedler von mir denken, gleiche es ab mit meinem Selbst und sage, okay, das funktioniert ja ganz gut, das Interview. Und darüber werde ich eigentlich erst ich. Und das haben, glaube ich, Liebe und Freundschaft gemeinsam, dass wir diese Bande suchen, diesen Spiegel im anderen. Der große Unterschied ist, dass wir, glaube ich, in der Liebe eine Entscheidung treffen, die ja potenziell immer für das ganze Leben gelten soll. Wir suchen ja schon alle die lebenslange Bindung, zumindest Jahre und Jahrzehnte. Freundschaften sind da ein bisschen kurzfristiger. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass in Freundschaften knirscht es dann noch mal anders, weil eben die Möglichkeit auch immer im Raum steht, ich melde mich jetzt nicht mehr bei dir, ich habe keinen Bock mehr mit dir befreundet zu sein. Beziehungen, glaube ich, halten dahingehend mehr aus und werden auch so ein bisschen überfrachtet mit der Identitätskonstruktion. Ich glaube, die Identitätskonstruktion über Freundschaften ist fast gesünder, weil ich leichter irgendwann sagen kann, naja, es gefällt mir nicht, wer ich in deinen Augen bin und jetzt, da müssen wir was dann tun oder ich beende die Freundschaft.
Diese Antwort überrascht mich jetzt total, weil ich habe den Eindruck, dass in diesem Buch die Freundschaft ja genau das Gegenteil ist. Sie ist ja eigentlich eine lebenslange Bindung und der Ich-Erzähler gibt ja sogar eine Liebesbeziehung auf für diesen Freund, weil er nach Kambodscha fährt. Das ist eine Open-End-Reise, er weiß nicht, wie lange das dauert. Die Freundin sitzt zu Hause und eigentlich machen die beiden Schluss am Telefon, weil er sagt doch, es ist aus. Weil der Freund und die Suche nach dem Freund ist mir wichtiger. Er gibt seinen Beruf auf, er verliert seinen Job, er verliert die Beziehung, weil die Suche nach dem Freund so wichtig ist. Ist ja eigentlich ein Widerspruch, weil da ist ja der Freund sozusagen das Entscheidende.
Ich habe natürlich für den Roman eine Freundschaft erzählt, die überspitzt ist einerseits. Das ist natürlich die Essenz einer Freundschaft. Solche Freundschaften gibt es, glaube ich, zum Glück oder leider, je nach Perspektive, in der Wirklichkeit sehr, sehr selten und ist vielleicht auch gesünder so. Und andererseits fragt man sich ja schon, warum tut er das? Warum rennt er diesem Freund hinterher und gibt alles für ihn auf? Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber er geht wirklich den ganzen Weg, sagen wir es mal so. Er riskiert wirklich alles, sein ganzes eigenes Leben. Und das verrät ja schon, dass da eine Schuld besteht. Dieser Mensch geht nicht los, weil er den Freund so gerne hat, sondern weil er ihm was angetan hat. So viel kann man, glaube ich, verraten. Ja. Und andererseits fragt man sich ja immer, wenn ein Mensch verschwindet, warum? Also er hätte doch irgendein Signal geben können, wenn er Depressionen hat oder sein Leben ändern will. Und auch dafür gibt es einen Grund. Und man merkt relativ schnell, dass der Verschwundene wusste, dass der Erzähler ihn suchen kommen wollen würde, dass er ihm sozusagen kleine Hinweise hinlegt, um ihn zu testen, ob er wirklich der gute Freund ist, für den er ihn immer gehalten hat. Insofern, mein Verleger Gunnar Ziemigulk hat so schön gesagt, das sind zwei junge Männer, die fallen und sich im Fallen aneinander festhalten. Und das ist eigentlich das Bild.
Fallen ist ein gutes Stichwort. Das erste Kapitel dieses Romanes, das so viel Lob möchte ich mich hinreißen, wirklich ein exzellentes Kapitel ist. Das ist wirklich großartig. Der gesamte Roman ist eigentlich in diesem ersten Kapitel kondensiert. Das merkt man aber dann Gott sei Dank erst am Ende. Das ist das Schöne. In diesem ersten Kapitel sind diese beiden Jungs in der Pubertät und stehen in Südfrankreich an einer Klippe. Und der eine ist total begeistert von diesem Sog, den diese Gefahr auch ausübt, an so einer Klippe zu stehen, wo man runterfallen kann. Der andere ist ein bisschen ängstlicher und will ihn eigentlich halten und geht aber trotzdem mit. Und der eine fragt den anderen diese wunderschöne Frage: Würdest du mich stoßen, wenn ich dich darum bitte? Was tun Freunde für alles, füreinander?
Ja, das ist eigentlich die Frage, ob er jemanden ermorden würde.
Und ja, sogar den Freund ermorden würde, eigentlich.
Genau.
Also der Freundschaftsdienst des Mordes.
Genau. Es geht um Erlösung natürlich. Es geht um die Frage: Würdest du mich von dem erlösen, was wir beide wissen, ein Geheimnis? Würdest du deine Schuld sozusagen an mir begleichen in diesem Moment? Was natürlich pervers ist, weil niemand würde einen Freund über eine Klippe stoßen, glaube ich. Und gleichzeitig wäre es der perfekte Mord, weil es niemand jeweils erfahren würde. Es steckt aber auch in dieser Szene schon der Hinweis, weil als nächstes fragt er, oder würdest du jemand anderen stoßen? Nämlich die richtige Person, die uns das angetan hat, warum wir eigentlich hier oben stehen. Ich glaube, jeder weitere Satz würde das Lesevergnügen dann doch schmälern. Das müssen Sie dann schon selber herausfinden, was im Buch steht. Du fragst ganz schön gemeine Fragen zur Handlung, wo ich komme nicht drum rum, sehr viel zu verraten.
Es gibt im Gespräch doch Würze. Also das ist ja langweilig. Du hast Fallen, den Begriff gesagt, also das Herunterfallen. Finde ich, zitierst du sehr, sehr schön. Die Figur Felix sagt irgendwie, im Englischen ist das so toll, das heißt Falling in Love. Bei uns heißt das eben irgendwie
Sich verlieben.
Das ist irgendwie
ein interessanter Unterschied.
Genau, also sozusagen sich in einen Menschen auch hineinfallen zu lassen. Eigentlich ist ein schöner Begriff. Ist gleichzeitig auch so ein eskapistischer Begriff. Also wenn ich mich fallen lasse, dann löse ich eigentlich alle Bindungen. Und das, glaube ich, gilt für eine Freundschaft wie für eine Liebesbeziehung. Ist das auch ein Roman, oder ist diese Freundschaft auch ein, die du beschreibst, auch ein anderer Zustand für die beiden Figuren abzuhauen, Eskapismus zu betreiben? Weil sie mit dem Leben, was sie vorher haben, nicht mehr so zufrieden sind oder das nicht mehr leben können?
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben uns alle schon mal ausgemalt, wie es wäre, morgen zu gehen und zu verschwinden, alles hinter uns zu lassen.
Nicht mehr wiederzukommen.
Genau. Vielleicht einen Koffer irgendwo stehen zu lassen und einfach irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Und ich glaube, wir haben uns alle in den letzten Jahren auch schon die Frage gestellt, geht das 2019 noch? Also mit Smartphones und dem Internet und Google und, das heißt ja immer schon, das Recht auf Vergessenwerden, gab es ja mal eine Debatte vor ein paar Jahren. Haben wir überhaupt noch das Recht darauf zu verschwinden? Haben wir überhaupt noch die technischen Möglichkeiten? Das ist schon auch eine Frage, die mich beschäftigt hat bei dem Roman. Dieser Wunsch, den, glaube ich, jeder Mensch hat und der ja auch spätestens seit Kafka in der Literatur immer wieder eine Rolle spielt, diese Auflösung des Individuums, dieses sich selbst rausnehmen aus Verhältnissen, die einen entfremden, die einem nicht gut tun, die einem disassoziieren. Das ist, glaube ich, ein ganz tiefliegender Wunsch oder eine Reaktion auf Verhältnisse, die uns stressen auf eine moderne Welt. Und insofern hat dieses Verschwinden durchaus auch was Spielerisches, so ein bisschen was von der Schnitzeljagd, weil ich natürlich, ob ich will oder nicht, mindestens im Digitalen Spuren hinterlasse. Und ich kann diese Spuren natürlich auch ganz bewusst setzen. Und ich kann damit auch kommunizieren, wenn ich denn verschwinde, dass ich zwar verschwunden bin, dass es schwer wird, mich zu finden, aber es nicht unmöglich ist und dass es sich vielleicht lohnt, hinterherzugehen. Und das ist natürlich das, was der Erzähler erlebt, dass die Suche nach einem Verschwundenen kann auch zu einer Sucht werden, weil ich natürlich immer wieder überall sehe ich irgendwas und ich sehe ihn hinter der nächsten Ecke, weiß ich schon, da wartet er und dann ist er doch nicht da, aber ich kriege wieder einen Hinweis. Und das ist in dem Sinne auch ein Fluch, der ihm auferlegt wird, weil er weiß, er kann nicht nach Hause, ohne den Freund gefunden zu haben. Er ist in der Ferne, wo es ihm nicht gut geht, ihm ist ständig zu heiß, es ist wahnsinnig schwül in Kambodscha. Und er mag die Sonne
fliegen.
Nicht. Er hasst die Moskitos, es geht ihm also wirklich schlecht. Und gleichzeitig weiß er, das Einzige, was schlimmer ist, als hier in der Fremde diesen miesen Typen zu suchen, der ihn schon wieder gespielt hat, ist mit leeren Händen heimzukommen.
Du zitierst zu Beginn des Romans als Vorwort aus einem Gedicht der amerikanischen Lyrikerin Louise Glück. We look at the world once in childhood. The rest is memory. Interessante Zeile. Ist unser ganzes Leben einem Hinterherjagen eigentlich unserer Kindheit?
Ja, so könnte man es sehen. Der Roman handelt ja auch viel von Erinnerungen. Und was sind Erinnerungen eigentlich? Gibt es sowas wie einen objektiven Schrank mit Erinnerungen, an den wir gehen und wir bedienen uns? Oder ist es vielmehr so, dass wir diesen Schrank immer wieder so formen, wie er uns am besten gefällt? Dass ich mich natürlich nur an die Dinge erinnere, bei denen ich einigermaßen gut wegkomme oder wo ich dem Freund kein Unrecht getan habe, sondern er mir. Und deswegen habe ich diesen Satz als Anfang gewählt, weil es in dem Buch schon sehr stark darum geht oder der Erzähler sehr stark mit den Erinnerungen zu kämpfen hat. Am Anfang ruft er sie sozusagen bewusst hervor und er sagt, irgendwo in diesen Erinnerungen, irgendwo als wir 7 oder 9 oder 11 oder 13 waren, ist irgendwas passiert, was meinen besten Freund dazu gebracht hat, verschwinden zu wollen. Und mit der Zeit lernt er, dass nicht der Freund etwas verdrängt oder der Freund krank ist, sondern dass er selbst diesen blinden Fleck finden muss, an den er sich nicht erinnert. Und die Frage stellt sich natürlich auch, können sich zwei Menschen überhaupt an das Gleiche erinnern? Weil jeder das doch sehr, sehr stark wahrnimmt. Wenn man uns jetzt beide nach dem Interview fragt, wie war es, wenn wir unter Umständen zwei völlig unterschiedliche Geschichten erzählen und in 2 und in 5 Jahren sowieso, wie wir uns daran erinnern. Insofern glaube ich, dass wir alle mit einem großen Rucksack an Erinnerungen durch die Gegend laufen, aber dass die Trennung zwischen Persönlichkeit und Erinnerung und Identität wiederum, gerade dann im Sozialen, gerade wenn ich mit jemandem darüber spreche, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, dass wir gerade erst beginnen zu verstehen, wie da die Kausalitäten liegen. Ob ich das beeinflusse, ob die Erinnerungen eher mich beeinflussen.
Es heißt ja, in Childhood, we look on the world once. Also wir gucken einmal drauf und das prägt sozusagen, dieser erste Blick prägt eigentlich den Rest unseres Lebens. Bedeutet ja, dass sozusagen alle Erfahrungen, die wir sammeln, immer wieder ein Abgleich ist, sozusagen mit dem Erstkontakt oder mit dem ersten Gefühl, mit dem ersten Blick, den wir auf die Welt hatten. Ist sozusagen neue Erfahrung dadurch gar nicht mehr möglich für dich?
Also ich würde sicherlich sagen, dass die Kindheit und die Genetik und die frühe Sozialisation und dann gerade die positiven oder negativen Erfahrungen oder sogar Traumata, die man da macht, die setzen uns eine Brille auf, so würde ich sehen. Und durch diese Brille, die ist sehr stark gefärbt, die ist weit- oder kurzsichtig und durch die nehmen wir die Welt wahr. Wenn ich jetzt eine Brille auf habe, die mich sehr gut in die Ferne sehen lässt, dann werde ich eher in die Ferne schauen, weil ich das hier vorne nicht, ich werde nie ein guter Leser werden, wenn ich sozusagen weitsichtig bin durch diese Brille. Ich glaube, so funktioniert auch unsere Kindheit und so funktioniert auch dieses Zitat. Es ist so einprägend, was wir in den frühen Jahren erfahren, da kann so viel schief gehen auch, dass wir nachher schwerlich die Chance haben, diese Brille abzusetzen und wirklich auf die Welt zu sehen, so wie sie ist.
Auch unvoreingenommen nochmal zu schauen.
Wenn es das überhaupt gibt, das wäre die nächste Frage.
Genau. Lass uns ein bisschen über die Genese des Romans sprechen zum Abschluss. Ich weiß, du bist in Asien unterwegs gewesen auf Recherche. Bei einem Roman, der Dschungel heißt, ist das vielleicht auch sinnvoll. Da kann man nicht nur ins Tropenhaus gehen.
Eigentlich war der Roman, die Entschuldigung, nochmal auf Reisen zu gehen. So ehrlich muss man sein, es war andersrum.
Ich vermute, es war nicht so. Erzähl ein bisschen von den Reisen, auf denen du warst.
Ja, tatsächlich kam mir die Idee für den Roman auch vor zwei, drei Jahren im Flugzeug. Weil ich auf dem Heimweg war und dachte, Mensch, du hast doch eigentlich, hast du doch die Chance mit deinem Beruf auf der Reise zu schreiben oder das irgendwie zu professionalisieren, dass du gerne reist. Und B, hatte ich das Gefühl, es gibt wahnsinnig wenig gute Reiseliteratur. Aha. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass man eine Geschichte liest über eine Reise, über ein Abenteuer. Auch das, ich meine, ich glaube, Sie alle werden gerne mal ins Ausland fahren und da die Exotik spüren. Wenig Geschichten, die das verarbeiten. Und dann habe ich Homo Faber gelesen und den Homo Faber vor der ganzen weiteren Geschichte auf Kreuzfahrt und Inzest und dann in Griechenland, das ist alles relativ furchtbar. Und nach dem Flugzeugabsturz gibt es eine ganz kurze Episode, an die ich mich auch nicht mehr erinnert habe. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch präsent ist, als Faber einen Bekannten trifft und er sagt, mein Bruder ist im Amazonas, im Dschungel auf einer Plantage und meldet sich nicht mehr. Das spielt er in den 50er Jahren. Lange keine Briefe mehr bekommen und dann gehen sie den suchen. Und das kann man, glaube ich, verraten. Der hat sich dann erhängt, weil er diese Plantagenarbeit mit den Indios nicht ausgehalten hat. Und das hat mich angefixt, dieses Verschwinden in der Fremde. Und gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass ich sehr gerne in Südostasien bin und das Gefühl hatte, dass eines dieser Länder dort, wo ja sehr tiefe Verletzungen passiert sind, die alle fast alle eine furchtbare Vergangenheit haben, die Kriege noch weniger lang zurückliegen als hier, viel weniger Aufarbeitung passiert ist, gerade in Kambodscha, der Völkermord in den 70er Jahren unter den Roten Khmer. Und Das passte dann fast schon zu gut, wenn man die Geschichte eines Traumas erzählen will, also die Geschichte eines Verschwindens eines Menschen und einer Heilung.
Auch da sind ja viele Menschen verschwunden.
Genau. Auch da sind sehr, sehr viele Menschen verschwunden und dieses Land ist sozusagen nie genesen. Und ja, drittens, ich bin sehr, sehr gerne nochmal hingefahren, habe tatsächlich, ich würde mal grob schätzen, ein Drittel bis die Hälfte des Romans auf der Reise geschrieben, teilweise manisch in mein Smartphone tippend in irgendwelchen Bussen, die über hobbeligen Straßen gefahren sind, was natürlich ein großer Spaß ist, vor allem dann in den Hostels, wenn dann Anfang 20-Jährige kommen und sagen, hey, dude, that's cool, you're writing, is it a job? Und ich dann immer gesagt, yeah, it's a job, I do writing for a living. Sie sagen, oh, you do a blog or what? Is it a blog? Yeah. Is it Instagram? Ich sagte dann, nee, ich schreibe einen Roman. Man muss die,
what's that?
Man muss die Bücher ja auch zu den Leuten bringen.
Ich finde, man merkt im Roman an, du bist da nicht nur zwei Wochen irgendwie auf einer irgendwie TUI-Reise gewesen, sondern du bist da richtig verschwunden in diesem.
Ich war tatsächlich überall.
Ja. In diesen,
auch
in diesen
an Stellen, wo man nicht unbedingt hin möchte. Aber
in diesen Ländern. Du reist ja auch in dem Roman. Reisen die Figuren ja auch eigentlich an das Ende der Zivilisation. Also da funktioniert nichts mehr mit Außenkontakt. Bist du so weit auch selber gegangen?
Ja, tatsächlich. Ich war mehrmals für ein paar Tage im Dschungel. Es ist gar nicht so leicht, auch in einem Land wie Kambodscha, was man durchaus noch zur dritten Welt zählen könnte, was so Infrastruktur und Entwicklung angeht an manchen Stellen, ist gar nicht so leicht zu verschwinden. Einerseits, weil da sehr, sehr viele Landminen rumliegen. Es bietet sich nicht wirklich an, auf eigene Faust mit dem Rucksack dann mal 3 Tage durch den Dschungel zu wandern. Ich glaube, das wäre ungesund, auch wenn es der Erzähler dann versucht.
Die LTE-Abdeckung ist meistens auch viel besser in den Ländern als hier in Brandenburg oder in Sachsen.
Das, ne? Handy, dann hat man keinen Akku mehr, dann kann man nicht weiterschreiben, es ist alles kompliziert. Aber man kann durchaus eine für uns Westeuropäer sehr, sehr attraktive Mischung aus Faszination in diesen Ländern, und ja, das sind ja die Länder des Lächelns, die Leute sind unfassbar freundlich, die sind fast schon beschämend freundlich, wenn man erstmal merkt, wie unfreundlich man selber ist als Deutscher, wie wenig man lächelt eigentlich. Und andererseits eben durch diese furchtbare Vergangenheit und diese Mystik, die da auch hinterliegt, und das, was wir nicht verstehen daran, auch an diesen Grausamkeiten, es ist eine ganz seltsame Mischung aus Interesse und Faszination, aber auch Gefahr. Wenn man dort ist, glaubt man sofort, dass hier jemand verschwinden könnte und nie wieder auftauchen. Und deswegen war ich lange da bin wiedergekommen, um jetzt hier zu sitzen, aber ich wäre auch gerne dort geblieben.
Das Absurde im Leben eines Schriftstellers ist ja vor allen Dingen eines Romanautors, wenn man über ein Buch redet, in dem Moment, wo es erscheint, ist für einen ja selbst die Arbeit schon längst abgeschlossen. Man hat auch alle Korrekturen durch, ist auch froh, dass man es vielleicht auch nicht nochmal anfassen muss. Trotzdem beginnt jetzt die Zeit, wo du über diesen Roman sprechen musst, weil er das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Ich denke mal, parallel entstehen aber neue Ideen. Was wird das Nächste? Wieder ein Roman? Bist du so angefixt vom fiktionalen Schreiben oder war es das und du bist wieder der gute alte Journalist?
Nee, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen nassforsch zum Verleger gesagt, ich schreibe gleich das Nächste. Überhaupt gar kein Problem. Wir machen einfach so weiter. Jetzt denke ich ein bisschen anders drüber, weil man schon leer ist und weil man sich, glaube ich, danach, wenn man so eine Arbeit abgeschlossen hat, und bei mir war es relativ intensiv, weil ich im Oktober, November, Dezember war ich in Kambodscha und in Südostasien, kam dann wieder und hatte 4 Wochen, um das abzuschließen. Und das war schon relativ heftig. Und dann muss man sich erstmal davon erholen und sich wieder fragen, warum schreibe ich eigentlich? Und das kommt jetzt so langsam, weil es natürlich toll ist und ein Privileg ist, dann hier zu sitzen und Ihnen davon erzählen zu dürfen, zu hoffen, dass es dann hinterher jemand liest und sich auseinandersetzen zu dürfen. Mir ist es auch total wichtig, da substanziell auch drüber sprechen zu können und zu wollen. Aber man muss, glaube ich, einmal wieder auf Null zurück und sich fragen, warum habe ich mir das eigentlich angetan und der Welt? Und für mich ist die Antwort ganz klar, dass wir, glaube ich, uns unnötig klein machen mit dem Buch und dem Roman. Der Roman ist immer noch das beste Produkt auf der ganzen Welt. Davon bin ich total überzeugt. Es hat eine ganz eigene Magie. Erstens, weil ich im Kopf des Lesers bin, des fiktiven Lesers, während ich schreibe. Zweitens, weil der Leser in meinem Kopf ist, während er oder sie das Buch liest. Wir treffen uns sozusagen, es ist fast eine Zeitreise und unsere Bewusstseine treffen sich. Und drittens, weil es so viele Exemplare von Dschungel gibt wie Leser, weil jeder dieses Buch anders liest. Also du hast es eindeutig auch anders gelesen und das ist auch wunderschön. Und dieser innere Film dann erst entsteht. Und das ist so eine vornehme Aufgabe. Und wir machen uns da manchmal unnötigerweise klein und tun so, als hätten wir keine Chance gegen Hollywood oder Netflix. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man von diesen anderen Medien, die den Roman seit ein paar Jahrzehnten erfolgreich angreifen, sozusagen als Leitmedium, wenn man von denen lernt, und sich als Schriftsteller immer wieder fragt, wie kann ich maximal unterhalten? Weil die Menschen geben mir das Wertvollste, was sie überhaupt noch haben, nämlich ihre Aufmerksamkeit, ihre Zeit und irgendwo den Zugang zu ihrer Seele und zu ihrem Denken. Wie kann ich sie maximal dafür belohnen? Was kann ich ihnen geben? Wenn man darauf wieder eine Antwort gefunden hat, dann kann man das nächste Buch schreiben. Und ich hoffe doch, dass es bei mir dann dieses Jahr schon soweit ist und wir bald schon was Neues haben.
Der Roman erscheint im Mai als Spitzentitel bei Ullstein. Wie groß ist der Druck?
Druck?
Ja.
Ach, Druck. Gedruckt werden nur Bücher. Ich glaube,
das keine Menschen.
Nein.
Auf schöne Art.
Ich freue mich nur.
Vielen Dank, Friedemann Karik.
Danke.
Viel Erfolg für das Buch.
Dankeschön.
Und wir haben hier einen literarischen Debütanten sitzen. Es geht ja gleich weiter mit literarischen Debüts. Bleiben Sie bitte hier. Vivian Perkovic stellt Ihnen 4 Debütanten dieses Bücherfrühlings vor. Geht gleich los. Danke.